Die Sprechstunde. Offen gefragt, offen geantwortet. Eine Sendung des Evangeliumsrundfunks zu Lebens- und Glaubensfragen.
Wenn ich im ersten Teil über Angst und situationsbezogenes Denken und deren Überwindung sprach, so geht es im zweiten Teil unter dem Gesamtthema »Die Macht der Gedanken« um das Einüben von Zuversicht und verheißungsbezogenem Denken. Um verheißungsbezogen, also gottvertrauend, denken zu lernen, bedarf es der bewusst willentlichen Entscheidung, alle Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi gefangen zu nehmen. Eine erstaunliche Aussage: Unsere Gedanken sollen gefangen genommen werden. Ist das nicht eine unzumutbare Einengung und damit gerade das Gegenteil von dem, was wir lernen wollen, frei werden von Zwängen? Nein, es geht nicht um eine Einengung, sondern um eine Bindung an Jesus, die uns auch in unserem Denken zur größten Freiheit führt, weil ihm alles gehört. Jesus hat es seinen Jüngern gegenüber folgendermaßen erklärt: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Der Kampf in unserem Denken zwischen Angst und Zuversicht ist natürlich nicht mit einer einmaligen Entscheidung für ein gottvertrauendes Denken abgeschlossen, da der Einfluss des Bösen in dieser Welt so lange vorhanden sein wird, bis Jesus Christus wiederkommt, stehen wir als Nachfolger Jesu ständig in der Auseinandersetzung damit, jedoch unter einem anderen Vorzeichen, unter neuen Voraussetzungen sozusagen. Jesus hat das Böse besiegt, und wir dürfen unter diesem Vorzeichen seines Sieges kämpfen. Deshalb gibt es vor unserem Leben kein Minus mehr, sondern ein Plus. Wir sind berufen zum Siegen über die Macht des Bösen. Dieser Kampf ist ein lebenslanger Prozess, in dem es um eine fortschreitende Erneuerung unseres Denkens geht, wie Paulus da sagt: Gestaltet eure Lebenspraxis nicht nach den Verhaltensmustern der heutigen Menschheit, sondern wandelt euch durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr den Willen Gottes herausfinden könnt, das Gute, ihm Wohlgefällige und Vollkommene. Es geht also um ein Einüben in ein gottvertrauendes Denken. Drei Schwerpunkte will ich dabei setzen. Erstens, danken lernen. Voraussetzungen dafür: stille Zeit, Bereitschaft zum Hören, Aufgeschlossenheit zum Gespräch mit Gott. Danken hängt mit Denken zusammen, Nachdenken, Bedenken, Umdenken, Neudenken, Danken, das können Stationen vom Denken zum Danken sein. Dietrich Bonhoeffer sagt: Undank erstickt den Glauben, verstopft den Zugang zu Gott. Noch einige andere Zitate. Gabriel Marcel, ein französischer Philosoph, sagt: Dankbarkeit ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Von Hermann Betzel sind die Worte: Im Danken liegt eine Gewalt, vor der alle finsteren Geister weichen. Und das andere: Wenn dein Herz danken lernt, lässt dich die Angst los. Gordon Müller sagt: Danken ist wichtiger als alles. Wo gedankt wird, richtig aus tiefstem Herzensgrund, ohne Aufhören, da geschehen Wunder. Bodil Schwing weist uns darauf hin: Das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Da wird es hell in einem Menschenherzen, wo man für das Kleinste danken lernt. Das sind Worte, die wir in unserem gottvertrauenden Denken bewegen sollten, darüber nachsinnen, sie auf uns wirken lassen. Und dann biblische Aussagen zum Thema Dank. Vom Psalmisten wird eine gewonnene Lebensweisheit so weitergegeben: Psalm 50, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 20, werden wir auf ein uneingeschränktes Vertrauen hingewiesen: Saget Dank alle Zeit für alles. Paulus sagt im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus an euch. Und im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6, wird uns ein Hinweis gegeben, wie wir nicht dem Sorgengeist verfallen. Sorgt nicht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet mit Flehen und Danken vor Gott kund werden. Es ist eine Erfahrungstatsache, im Danken kommt Neues ins Leben. Ein neues Denken beginnt. Zwei Vorschläge. Erstens, suchen Sie zu Beginn des Tages in Ihrer stillen Zeit 10 Gründe, für die Sie Gott danken können. Schreiben Sie sich diese Gedanken in ein Merkbuch. Täglich meine ich 10 neue. Tun Sie es einmal für eine Woche. Das wird zwar zunächst Mühe kosten, doch diese Mühe lohnt sich. Sie bekommen einen völlig neuen Einstieg in Ihren Tag, als Sie das bisher gewohnt waren, und das beeinflusst Sie den ganzen Tag. Sie erfahren, Dankbarkeit hilft, unabhängig zu werden von momentanen Launen, Stimmungen und Gefühlen und von der Unzufriedenheit, die oft aus der Sattheit und dem Reichtum kommt. Danken hilft, aus dem Drehen um sich selbst herauszukommen, frei zu werden von Aggressionen und einem schlechten Gewissen. Es geht nicht darum, sich dankbar zu fühlen, sondern darum, meinen Verstand zu benutzen und nachzudenken, wofür habe ich Grund zu danken. Ich verschwende nicht ständig meine Gedanken darauf, was ich alles nicht habe oder gehabt habe, sondern konzentriere mich bewusst darauf, festzuhalten, was ich habe. Und das ist nicht wenig. Immer wieder gehe ich in seelsorgerlichen Gesprächen ganz konkret dieses Nachdenken durch, indem ich bitte, eine Liste zu machen und festzuhalten, wofür ich Grund zum Danken habe. Wenn wir dann diese Liste nach einiger Zeit gemeinsam durchdenken, kommen wir oft aus dem Staunen nicht heraus, wie reich man ist, obwohl man vorher, ja, so meint man, davon überzeugt war, dass es keinem schlechter geht als einem selbst. Schon für manchen wurde eine solche Bestandsaufnahme zum ersten Schritt aus der Hoffnungslosigkeit zu neuem geistlichen Leben. Es ändert sich der eigene Blickwinkel und das Blickfeld. Man sieht zunächst sich selbst, aber auch den Nächsten und die Dinge in einem ganz anderen Licht. Daher noch ein zweiter Vorschlag. Nennen Sie Gott die Namen all der Menschen, die Sie kennen und lieben, und danken Sie für alle. Verweilen Sie mit Ihren Gedanken bei jedem Einzelnen einen Augenblick. Dann denken Sie an einen bestimmten Menschen, den Sie Gott besonders nennen. Vater, ich möchte dir danken für. Denken Sie an die guten Eigenschaften, die Gott Ihnen gegeben hat. Führen Sie diese einzeln auf und danken Gott dafür. Erinnern Sie sich daran, wie dieser Mensch seinen Glauben lebt, wie er vielleicht arbeitet und wirkt in Liebe und Geduld, und danken Sie Gott für dies alles. Beten Sie für sein geistliches Wachstum. Denken Sie an einiges, was Sie in Ihrem Leben gern überzeugender entfaltet haben möchten, und wünschen Sie ihm das Gleiche. Bitten Sie Gott, ihn damit zu segnen. Weisen Sie alle negativen Gedanken von sich und versuchen Sie nicht, sein Leben durch Ihre Gebete zu korrigieren. Bleiben Sie in dem Raum des Dankens und freuen Sie sich über all seine guten Seiten. Nachdem Sie für die Menschen, die Sie lieben, gedankt haben, versuchen Sie nun genau das Gleiche zu tun für die, mit denen Sie Schwierigkeiten haben. Nennen Sie vor dem Herrn Ihre Namen, ungeachtet Ihrer Gefühle, und danken Sie Gott ausdrücklich für jede einzelne Ihrer guten Seiten. Danken Sie ihm, dass Sie auf dem Weg des Glaubens sind. Danken Sie ihm für Ihre Erlösung und für jede gute Erfahrung, die Sie mit ihnen gemacht haben. Drücken Sie Ihren Dank aus mit starken, kräftigen Worten, so dass Gott die Aufrichtigkeit Ihrer Haltung merken kann. Wenn Ihre Gefühle, die ja Regungen Ihrer Seele sind, nicht mitmachen wollen, wenn Sie dieses Gebet hindern, dann halten Sie auf der Stelle an, sprechen Sie in deutlich vernehmbaren Worten, nicht nur in Gedanken, und tadeln Sie Ihre Seele, dass sie nicht mitmachen will. Erinnern Sie sie daran, dass Sie Ihr ganzes Leben, Leib und Seele, durch einen freiwilligen Beschluss der Leitung des Heiligen Geistes übergeben haben, der jetzt in Ihrem Herzen wohnt. Bekennen Sie Jesus Christus das Widerstreben Ihrer Seele, und dann gehen Sie vorwärts im Glauben und mit nachdrücklichem Ernst, fest entschlossen zu loben und zu danken für die guten Gaben und Eigenschaften, die Gott diesen Menschen gegeben hat. Nachdem Sie dies alles getan haben, werden Sie eine Überraschung erleben. Denn Ihr Danken für die anderen hat ein Tor zum Himmel geöffnet, durch das ein Segen herabkommt für sie selbst. Sie erfahren, die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Durchs Danken erfährt unser Leben eine tiefgehende Bereicherung. Auch unsere Gefühle werden dadurch positiv beeindruckt. Zweitens, dienen lernen. Das Dasein für ein, zwei, drei andere. Dienst ist angewandte Liebe in geschenkter Freiheit. Der Ruf zu diesem Dienst bezieht sich also nicht auf eine militärähnliche, zeitlich begrenzte Dienstpflicht, die man ableisten kann, um dann erst das eigentliche Leben in individueller Freiheit zu beginnen. Wenn Gottes Wort uns Mut macht zum Dienen, dann meint es das durch die Liebe Gottes ermöglichte Wollen nach dem Motto, was du mir Gutes tun willst, sollst du nicht unter Zwang, sondern aus freiem Herzen tun. Diesen Satz finden wir in Philemon 14. Es geht um eine Gesinnung des Dienens. Dazu hat jeder Mensch besondere Gaben empfangen, auch sie. Gott hat auch sie als Original geschaffen und sie befähigt, zu lieben, im Wort und in der Tat. Die empfangenen Gaben gilt es zu erkennen, zu bejahen und auszuwerten. Empfangene Gaben verpflichten zum Dienstgebrauch. Die Liebe ist dabei der Grundakkord unseres Handelns. Gott will uns mit Herzen, Mund und Händen dienen sehen. Dazu gibt er uns sein Evangelium, das Jesus beispielhaft diakonisch gelebt hat. Und er gibt uns den Glauben, der zur Tat bereit macht. Und seine Liebe drängt uns dazu. Wenn sich unsere Gedanken auf andere Menschen konzentrieren und in der gelebten Liebe Gestalt annehmen, werden wir frei vom ständigen Drehen um uns selbst. Unter die Lasten anderer zu schlüpfen, macht die eigene Last nicht schwerer. Wer zu dieser Lebens- und Glaubenshaltung bereit wird, lernt von Jesus ganz konkret das Dienen. Er geht sozusagen einen Lehrvertrag mit dem Meister ein. Ein gutes Beispiel ist die Fußwaschung. Die darin zum Ausdruck kommende Liebe ist der entscheidende Faktor. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Also umsetzen von empfangener Liebe in die gängige Münze des Alltags, Freundlichkeit, Demut, Geduld, Langmut. Lieben heißt für mich dann hinzubringen, was fehlt. Konkret, ich sehe eine abgekämpfte Nachbarin, die mit dem Putzen der Treppe in dieser Woche dran wäre, die aber nicht dazu kommt, weil der Mann schwer krank geworden ist. Was ist Liebe? Ich habe so viel Obst im Garten, der andere gar nichts. Was ist Liebe? Ich kann jeden Tag einen Spaziergang machen, der andere ist so behindert, dass er ohne Hilfe gar nicht vor die Tür kann. Was ist Liebe? Ich bin okay in Mathe in der Schule. Der andere hat seine große Not auf diesem Gebiet. Was ist Liebe? Wir haben gesagt, hinzubringen, was fehlt. Spüren Sie, wie stille Zeit am Beginn eines Tages hochaktuell wird? Ich frage mich und denke darüber nach, wer ist der eine und andere, der heute meiner Hilfe ganz besonders bedarf, den ich nun bewusst engagiert für ein Vierteljahr begleite? Vielleicht ist es wirklich gut, wenn es nur ein Mensch ist, den ich so intensiv im Gebet, in der Fürsorge täglich begleite, damit ich für die ein, zwei täglich anfallenden Akutfälle auch noch etwas Reserve habe. Denn zum Helfen, zum wirklichen Helfen, gehört ja das Kennenlernen des Anderen, und zum Kennenlernen gehört das Verstehenlernen, damit ich wirklich die Hilfe ihm gebe, die er braucht, und nicht die, von der ich überzeugt bin, er brauche sie. Unser Leben wird unwahrscheinlich reich, wenn wir zu solchem Einsatz ein uneingeschränktes Ja finden. Wir praktizieren dann alternatives, neues Leben. Das gibt Lebensfreude, weil es sinnvoll ist. Dabei ist es wichtig, dass wir uns von den Gedanken prägen lassen, Menschen sind wichtiger als Dinge. Das setzt neue Prioritäten in unserer Lebenspraxis. Ich werde bereit zum Teilen meiner Zeit, meiner Gaben, meines Besitzes. Das materialistische Denken wird abgelöst von einem von Gottes Liebe geprägten, auf den Menschen gerichteten Denken. Es zielt auf die Gemeinschaft, das Miteinander. In ihr erfahre ich die Werte, die heute so sehr Mangelware geworden sind, die aber lebensnotwendig sind. Liebe, Angenommensein, Verständnis, Zuwendung, Korrektur, Wegweisung, Ergänzung. Ich erlebe meine Unzulänglichkeiten nicht mehr als erdrückende Belastung, sondern als Chance zur Erfahrung der Möglichkeiten Gottes. Es lohnt sich, ganz bewusst das Dienen einzuüben, um zu einer neuen, sinnvollen Gestaltung des Lebens zu kommen. Das Ich mit mir hört auf, wo ich mich der Not des Anderen zuwende. Drittens, sich freuen lernen. Freude gehört zu unserem Leben. Sie bedeutet für unser seelisch-geistliches Leben dasselbe, was Vitamine für unseren Körper ausmachen. Augustinus sagt, die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut. Freude in, an und von Gott, die Freude am Herrn ist meine Stärke, ist daher heilende Medizin. Ein paar Leitsätze. Erstens, ich will mich freuen. Auch in der modernen Konsumgesellschaft, in der man nahezu alles kaufen kann, gibt es unverkäufliche Güter, die ausschließlich verschenkt werden. Zu ihnen gehört die Freude. Obwohl man sich zur Freude nicht zwingen kann, ist es möglich, Voraussetzungen für ihren Empfang im eigenen Leben zu schaffen. Dazu gehört wesentlich die willentliche Bereitschaft, eben sich freuen zu wollen. Das ist mit die Grundvoraussetzung, dass Freude sich im eigenen Leben verwirklichen kann. Man kann sich nämlich auch in eine Lebenshaltung verlieben, die abseits von der Lebensfreude ihr Dasein fristet. Besonders tragisch finde ich es, wenn Leute Jesu sich so verhalten, dass Außenstehende den Eindruck gewinnen müssen, Glauben sei eine freudlose Sache oder gar tierisch ernst. Gott ist kein Miesmacher, der seine Freude daran hat, uns die Freude zu vergällen. Nein, Gott will, dass wir uns freuen. Und weil Gott will, dass wir uns freuen, haben wir die Freiheit, es zu tun. In Habakuk 3, Vers 18 lesen wir, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in meinem Gott. Zweitens, ich freue mich, dass ich bin. Diese Überzeugung ist nicht gleichzusetzen mit der Einstellung immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein oder gar mit der scheinheiligen Haltung, immer nur lächeln, immer vergnügt, doch wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Ich freue mich, dass ich bin, ist die bewusste Absage an das Summieren negativer Gedanken und Erfahrungen. Es ist das Ja zu meinem Leben mit seinen verschiedenen Schattierungen, ein Ja zu meiner Persönlichkeit als einer von Gott gewollten Schöpfung. Ja, Gott hat mich gewollt. Ich kann nicht den Schöpfer als meinen Herrn anerkennen und mich selbst als sein Geschöpf verneinen. Aus dem Dankbaren sich selbst annehmen, aus der Bejahung des eigenen Lebens in seinem So-Sein, erwächst die Freude am Leben und die Befreiung zum Leben. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, Gott, dass ich so wunderbar gemacht bin. Drittens, ich freue mich heute. Diese Einstellung resultiert aus der Erfahrung, dass ich die Chance, im Heute zu leben, nur einmal eben im Heute habe. Da das Heute viele Möglichkeiten zum sich freuen in sich schließt, gilt es zu lernen, sie zu sehen. Das ist ein Prozess, der damit beginnt, dass man bewusster zu leben anfängt, eben im Heute, dass man nichts für selbstverständlich hinnimmt. Viele verlagern ihre Freude in die Zukunft. Sie versäumen sie damit im Heute. Sie sagen sich fälschlicherweise, wenn das geschafft ist, dann, wenn das sein wird, dann, wenn das eintritt, dann. So nippen sie nur an dem, was heute ihr Leben reich machen will. Aus Angst, was zu versäumen, eilen sie hektisch von Erlebnis zu Erlebnis und warten auf die Freude von morgen. Dabei geht ihr Weg an der Freude, die jeder Tag für sich beinhaltet, vorüber. Viele hängen aber auch am Gestern, sie trauern dem Vergangenen nach, sie legen sich damit selbst Fesseln an. Dadurch werden sie nicht frei zum Empfang der Freude heute. Weil jeder Tag seine Freude hat, machen sie sich selbst ärmer. Im Heute-Leben bringt ein ganz neues Erleben. Das Dasein wird umfassender, tiefgründiger, denn Freude ist das Glück des Lebens. Heute gilt es, sich auf die Gegebenheiten einzustellen, sie auszuschöpfen, sie auszukosten. Psalm 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Viertens, ich freue mich auf die Ewigkeit. Über den Etappenzielen dürfen wir nicht das Endziel aus den Augen verlieren. Denn das wird allein Freude sein, die Freude, wenn frei von den Belastungen dieses Lebens wir ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben. wenn wir den Kampf, die Auseinandersetzung durchstanden und nicht aufgesteckt, sondern an ihm gereift sind. Wenn wir trotz allem Widerstreit bei Jesus geblieben und uns von ihm haben halten lassen. Lukas 10, Vers 20. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Fünftens. Freude beginnt mit den kleinen Dingen. Es ist ein Zeichen großer innerer Verarmung, wenn Menschen immer mehr anschaffen müssen und doch keine bleibende Freude und Zufriedenheit in ihrem Leben eintritt. Freude fängt nämlich beim Einfachsten an. Sich freuen über ein Lächeln, ein aufmunterndes Wort, ein Strahlen der Augen, ein Kartengruß, ein Brief, einen Telefonanruf. All das will uns doch sagen, ich denke an dich, du bist nicht vergessen, nicht abgeschrieben. Es gehört schon Mut zur Freude, indem man diese Erfahrungen nicht für selbstverständliche nimmt. Auch Freude an der Natur, den Blumen, dem See, der Lerche, dem Schmetterling, dem Trommel, der Regentropfen. Oder Freude an einem tapferen Menschen, einer guten Tat, an Opferbereitschaft. Freude ist mehr als Genuss und Vergnügen, Freude ist nicht oberflächlich. Sie steigt aus der Tiefe des gottvertrauenden Denkens. Freude strahlt weit über den Augenblick hinaus. Freude ist die Freude der Gewissheit über das Woher, das Wozu und das Wohin meines Lebens. Freude ist das Gebundensein an Gott. Wenn ich mich heute dankbar freue, liegt es daran, dass ich lerne, nichts für selbstverständlich zu nehmen. Dadurch werden gerade auch die kleinen Dinge im Leben so wertvoll. In Abwandlung möchte ich Dietrich Bonhoeffer zitieren: Wenn die Freude an Gott der Cantus Firmus ist, dann darf die Freude an den Dingen als Kontrapunkt fröhlich erklingen. So wird das Leben in seiner Ganzheit Gottes Ehre verherrlichen und Menschen zum Segen sein. Psalm 103, Vers 2: Ich will mich freuen und all das Gute nicht vergessen, das ich vom Herrn empfangen habe. Sechstens, Freude gewinnt, wer Freude macht. Das ist eine alte und doch immer wieder neue Erfahrung, und nur durch Übung realisiert sie sich. Nur wer Mut hat, Freude zu schenken, wird diese Erfahrung machen. Wer immer nur seine eigenen schweren Führungen sieht, bleibt mit sich selbst allein. Die Aufmerksamkeit muss man aber von sich selbst weg auf andere lenken. Sehen Sie dabei aber bitte nicht nur die Vorteile, die der andere hat. Sehen Sie einmal bewusst die Schattenseiten im Leben des anderen auch, mit denen er täglich konfrontiert ist. Sie werden dann eine beschämende Feststellung machen. Es gibt Menschen, denen es viel, viel schlechter als ihnen geht. Das sollte sie anspornen, gerade diesen Benachteiligten Freude zu bereiten, aber nicht nur ihnen. Es warten so viele Menschen auf etwas Freude. Wenn sie bereit werden, Freude zu schenken, werden sie dadurch nicht ärmer. Sie werden vielmehr die Erfahrung machen, dass Freude bereiten grundsätzlich reicher macht, wenn man es ohne Hintergedanken tut, einfach weil man einen Menschen glücklich machen will. Dazu bedarf es keiner dicken Brieftasche. Nötig sind Liebe und Fantasie, offene Augen und Ohren, ein mitempfindendes Herz und ein wacher Verstand. Es gibt ein weites Übungsfeld, auf dem wir diese Gaben einsetzen und zum Tragen kommen lassen können. Mit freundlichen Worten sollte keiner geizen. Gesichter, die sonst wie rostige Scharnieren unbeweglich erscheinen, verziehen sich zu einem dankbaren Lächeln. Ein frohes Gesicht bei dem täglichen Einerlei der Arbeit lässt nicht stupide werden und muntert den anderen auf. Es ist also nicht egal, wie ich durch den Tag gehe. Anerkennung kann einen sonst verpfuschten Tag retten, ja, ein ganzes Leben ändern. Lieber einmal mehr Danke sagen, als einmal zu wenig. Ein wohltuendes Entgegenkommen baut Vorurteile ab und verbindet. Ein ruhiges Sprechen mit Ungeduldigen und Lästigen verhindert Ärger und vermittelt meinem Gegenüber das Wissen darum, dass ich mich bemühe, ihn zu verstehen. Mitgefühl für den anderen, der verborgenes Leid trägt, macht ihm die Last erträglicher. Zeit der Übrigen für Geplagte und Umgetriebene lässt sie am Leben nicht verzweifeln. Ein Besuch bei Einsamen und Kranken, bei denen, die niemand besucht, den Alten im Altenheim oder bei Gastarbeitern, diesen Fremdlingen in unserem Land, zeigt ihnen, dass sie nicht abgeschrieben sind und gemieden werden. Jemanden einladen, der sonst allein ist, kann einen Höhepunkt in seinem Leben schaffen. Ein Tag in der Familie als Familientag proklamiert, kann der Familie ein neues Gepräge geben. ein Zupacken der Hände, wenn praktische Arbeiten zu erledigen sind, bereichert die Gemeinschaft. Unser ganzes Verhalten soll unter dem Motto stehen, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Philipper 4, Vers 5, eure Freundlichkeit lasst allen Menschen zuteil werden. Ich will meine Überlegungen zum Thema die Macht der Gedanken zusammenfassen. Nichts prägt unseren Charakter, nichts profiliert unsere Persönlichkeit so sehr wie unser gottvertrauendes Denken. Durch unser Verhalten entscheiden wir darüber, ob die Macht der Gedanken uns positiv bestimmt oder negativ, ob wir situationsbezogen oder verheißungsbezogen denken. Für welche Gedanken entscheiden Sie sich? Sorgen oder Vertrauen? Verzagtsein oder Zuversicht? Unzufriedenheit oder Dank? Bedient werden oder dienen? Murren oder Lob? Neid oder Opferbereitschaft? Jammern oder sich freuen wollen? Begierde oder Hingabe? Die Entscheidung, die wir in unserem Denken fällen, wird die Bewältigung unseres Lebens bestimmen. Eine Lebensweisheit sagt, sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest eine Haltung. Sähe eine Haltung und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Lebensschicksal. Die Bibel bringt es kurz gefasst auf den Nenner, Paulus, was der Mensch sät, das wird er ernten. Oder Salomo, wie der Mensch in seinem Innern denkt, so ist er. Ich schließe mit dem Segenswunsch des Apostels Paulus aus dem 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun.